Hallo und herzlich willkommen bei Business What the Fuck.
Folge Nummer 1 von Business What the Fuck.
Hallo Andi.
Schaut man eigentlich in die Kamera und sagt Hallo?
Nein, die irritieren mich, die Kameras.
Ich habe so ein Bedürfnis, in die Kamera zu schauen und Hallo zu sagen.
Ich will die ausblenden.
Wir vergessen es jetzt einfach. Okay, Folge Nummer 1 von Business What the Fuck. Business What the Fuck ist was nochmal?
Business What the Fuck ist der Podcast von zwei Gründerinnen, die von Business keine Ahnung hatten. Und die zwei Gründerinnen, das sind wir.
Ich,
Iris und du, Andreas.
Andreas, ich bin der Andreas. Ja, und zu unserer ersten Folge haben wir uns ganz was Spezielles überlegt.
Mhm.
Und zwar nämlich, du willst über unsere Bibel sprechen.
Über unsere Bibel, ganz genau so ist es. Wir haben uns nämlich gedacht, was wir da tun bei dem Podcast ist, wir bringen uns gegenseitig Impulse mit. Podcasts, die wir gerade hören, Bücher, die wir gerade lesen, um drüber zu reden, eben was uns gerade beschäftigt. Und in dem Fall habe ich gedacht, Folge 1 bedeutet, wir gehen ein bisschen zurück in unsere Geschichte und nehmen das Buch her, das uns am längsten beschäftigt.
Wir gehen 5 Jahre zurück in unsere Geschichte zu einem Buch, das uns wirklich in der Anfangsphase, wie wir uns kennengelernt haben, das eigentlich vor den wichtigen Stellenwert in unserer Entwicklung eingenommen hat.
Ja, sollen wir sagen, wie das Buch heißt?
Ja, sag's. Man schämt sich dann doch ein bisschen.
Das Buch heißt Big Magic, von Elizabeth Gilbert.
Mhm.
Also dieses Buch habe ich sehr, sehr vielen Leuten schon weiterempfohlen und gleichzeitig immer nur Leuten weiterempfohlen, bei denen ich das Gefühl hatte, ich muss mich nicht schämen.
Mhm.
Weil natürlich hat dieses Buch so ein bisschen einen Schamfaktor. Mhm. Oder natürlich, warum eigentlich?
Mhm. Ja, mir geht es genau gleich. Wobei, ich habe es immer weiterempfohlen und habe mir dann, ich habe einfach akzeptiert, dass zum Weiterempfehlen so ein gewisser Prozentteil an Scham übrig bleibt. Aber warum eigentlich? Also um was geht es einmal in diesem Buch? Wir müssen ein bisschen strukturierter werden wahrscheinlich.
Es ist überhaupt kein Businessbuch, sondern es geht in dem Buch Big Magic ums kreative Schaffen. Also sie schreibt so ein bisschen ein Selbsthilfebuch auf eine gewisse Art und Weise, wie sie zur Kreativität steht und wie sie anderen Leuten hilft, kreatives Schaffen anzufangen oder zu beginnen damit. Wie man ein kreatives Leben führt, ist vielleicht sowas wie der Untertitel von dem Buch.
Mhm.
Ist es vielleicht sogar tatsächlich.
Wird urgut funktionieren.
Naja, lustigerweise habe ich das jetzt, wo ich wieder reingeschaut habe, habe ich das Gefühl gehabt, ganz, ganz viel von dem Buch ist so in meinen Alltag übergangen.
Mhm.
Wobei es mir damals sehr, sehr viel dabei geholfen hat, mir die Erlaubnis zu geben, kreativ tätig sein zu dürfen. Also es beginnt auch ganz viel mit dieser Erlaubnis und auch mit diesen 1000 Ausreden, die man hat, nicht kreativ sein zu müssen. Und das ist total lustig, weil sie macht so eine Auflistung. Ich habe die jetzt nicht mitgenommen, aber sie sagt sowas wie Gründe, warum Leute nicht kreativ sind. Sie sind zu alt, sie sind zu faul, sie sind zu dick, sie sind zu irgendwas. Also so ganz seltsame Ausreden, die man für sich selber schafft, um Dinge nicht zu tun, die man eigentlich gern tun würde. Und sie gibt einem dann durch dieses Buch so ein bisschen nicht nur die Erlaubnis, sondern sie sagt, was ist los mit dir?
Mhm.
Wer, wenn nicht du, wann, wenn nicht jetzt?
Und warum dieses Buch für uns zu dieser Zeit so wichtig war, und witzigerweise sind wir nämlich unabhängig voneinander auf dieses Buch gestoßen. Und das war eben gerade zu dieser Zeit, wo wir uns kennengelernt haben und wo wir angefangen haben, darüber nachzudenken, miteinander selbstständig zu werden. Das war eine Zeit, wo wir noch gar nicht gewusst haben, was uns als Unternehmerinnen bevorsteht. Weil wir keine Ahnung, wirklich keine Ahnung von Business gehabt haben. Wir haben damals nur eine andere Auseinandersetzung gehabt. Und das war eben genau diese Auseinandersetzung von irgendwie, so komisch wie es klingt, aber darf ich überhaupt
kreativ sein
und mir große kreative Ziele setzen?
Mhm.
Weil man muss ja auch verstehen, dass wir haben nicht angefangen miteinander zu arbeiten, weil wir gesagt haben, wir wollen miteinander ein Unternehmen gründen und dann viel Geld verdienen, sondern wir haben miteinander angefangen zu arbeiten, weil wir das Bedürfnis gehabt haben, zum ersten Mal unsere Ideen umsetzen zu können, ohne in so ein Korsett, ja, von Hierarchien eingebettet zu sein, im Endeffekt, so wie das halt in unseren vorigen Arbeitsstätten war. Und mit dieser Freiheit, die da aber dann plötzlich ja irgendwie entstanden ist, oder? Dieser Schritt raus aus diesen Institutionen oder raus aus den Firmen in die eigene kreative Freiheit, ist dann plötzlich dieses riesengroße Ding entstanden von, ja, kann ich das überhaupt? Und darf ich das überhaupt?
Mhm.
Und genau in diesem Zeitpunkt hat uns dieses Buch gefunden in einer gewissen Weise, weil wir wahrscheinlich auch danach gesucht haben.
Mhm.
Und da drinnen beschreibt halt eben die Autorinnen ganz viele Strategien, die sie für sich selber entwickelt hat, um mit diesen großen Fragen, die oft zwischen uns und unserem kreativen Schaffen stehen, umzugehen, eine ganz neue Perspektive drauf zu kriegen.
Kannst du dich noch erinnern, was so ein wichtiger Punkt war für dich?
Der wichtigste Punkt für mich, und das ist interessant, ich weiß nicht, ob das für dich auch der wichtigste Punkt war, sie beschreibt da, und das habe ich vorher noch nie gehört, im Nachhinein ist mir das jetzt schon öfter untergekommen, aber damals war das für mich ein ganz, ganz neuer Gedanke. Und das war der Gedanke des Genius, des Genius.
Mhm.
Und sie beschreibt eben, wie diese Idee des Genialseins überhaupt entstanden ist. Weil wir personalisieren Genius ja ganz stark. Wir sagen, diese Person ist genial und ich wäre gern genial. Und was hat man oft selber für Auseinandersetzungen mit bin ich genial? Also, dass man sich das wünscht irgendwie, dass Dinge so leicht gehen, weil man genial ist. Und sie sagt, vergiss das alles, das ist absoluter Blödsinn. Wenn wir uns anschauen, wo dieses Wort oder dieses Konzept herkommt, wenn wir wirklich zurückgehen zum Ursprung, dann sehen wir, dass dieses Konzept schon im alten Rom, also bei den Römern, schon bekannt war oder entwickelt worden ist. Und da war Genialität nie etwas, das aus dir entstanden ist, sondern das von außen zu Besuch kommt. Das war, der Genius war wirklich so eine Art Geist, der dich besucht, der zu dir kommt, der dir diese Ideen gibt. Und du musst in diesem Moment einfach bereit sein, dich aufzumachen, diese Ideen zu empfangen und umzusetzen.
Mhm.
Und das hat halt einen Rieseneffekt, dass du plötzlich weggehst aus dieser Ego-Perspektive und sagst, ich schaffe Dinge, die groß und gut sein müssen, zu na.
Ja, oder auch nicht nur ich schaffe Dinge, sondern ich darf nur Dinge schaffen, wenn ich ein genialer Mensch bin und nur dann habe ich die Erlaubnis, was Kreatives zu tun und nur dann wird mich die Welt quasi erkennen als das Genie, das ich versteckt immer hoffe
zu sein. Aber dann nie bin und deswegen die Größten
im Bett liegen bleibe und mir Gedanken darüber mache, wann denn endlich der Punkt ist, wann mich die Welt entdeckt, obwohl ich nie was in die Welt gestellt habe, nachdem mich die Welt entdecken könnte.
Ja, und das war für mich so ein Punkt und das war für mich so ein neuer Gedanke, so, Ideen kommen von außen und die besuchen die. Und du bist eher so, und das ist halt super esoterisch
auf eine gewisse
Weise. So kreativ esoterisch, aber es macht so viel Sinn.
Mhm.
Und seitdem, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber seitdem, das ist zum Beispiel ein Aspekt, das ist jetzt 5 Jahre her, dass wir uns mit diesem Buch wirklich auseinandergesetzt haben. Aber das ist ein Aspekt, der mich wirklich die ganze Zeit begleitet. Weil immer, wenn wir eine gute Idee haben, immer wenn wir eine gute Idee haben, dann habe ich das Gefühl, oh Gott, diese Idee besucht uns jetzt gerade. Und stellt die Frage, wollt ihr mich jetzt umsetzen?
Weil das ist auch das, was sie beschreibt. Sie sagt nicht nur, die Idee kommt auf Besuch, sondern sie sagt, die Idee kommt auf Besuch, aber du musst bereit sein dafür, diese Idee anzunehmen.
Mhm.
Und das ist auch...
Weil?
Warum er sich so ein bisschen schämt für das Buch, weil der wird sehr esoterisch auf eine gewisse Art und Weise. Und ich finde, im Deutschen ist das eine Katastrophe zu lesen. Ich habe versucht, das auch auf Deutsch zu lesen. Das geht gar nicht. Mhm. Auf Englisch kann man das ein bisschen leichter aushalten, quasi.
Bestimmt.
Die Wörter, die sie da verwendet.
Mhm.
Aber du bist nur die Wessel, du bist nur der Körper und der Ideengeist kommt dich besuchen. Und jetzt ist die Frage, bist du bereit, die Idee anzunehmen oder nicht?
Mhm.
Weil wenn du nicht bereit bist, die Idee anzunehmen, naja, der Idee ist das scheißegal. Die geht einfach weiter, die sucht sich die nächste Wessel und nistet sich dort ein.
Mhm.
Und das hat was total Beruhigendes, weil es halt einen losbringt von diesem Ich gebäre die Idee aus mir heraus und ich muss genial sein, dann kann ich solche Ideen gebären, sondern die Ideen schwirren sowieso
Genialität
rum.
Genialität ist überall,
genau.
Die ganze Zeit.
Und gleichzeitig hat man auch das Gefühl, finde ich, und das begegnet uns halt jetzt die ganze Zeit, oder? Dass man das Gefühl hat, die Ideen schwirren so rum und wir müssen sie jetzt einfangen. Wir müssen jetzt was damit machen, weil sonst zieht die Idee weiter zur nächsten Person und die macht dann was damit.
Das ist der Stress, der daraus entsteht. So, diese großartige Idee ist jetzt da, und die hat sie uns ausgesucht, weil das ist bei ihr ein Buch so, das ist personalisiert. Also die kommt zu dir und sagt, hey, du, ich bin jetzt da. Klick, klick, klick. Was tust du jetzt? Nimmst du mich an oder nicht? Und da habe ich oft so das Gefühl, oh Gott, wir haben so viel zu tun. Und da können wir eine eigene Folge drüber machen, nämlich der Fluch der guten Ideen, nämlich auch.
Ja,
und da braucht es dann echt so, so Abgeklärtheit, die wir auch schon ein bisschen entwickelt haben, zu sagen, danke für den Besuch. großartige Idee, aber geht's im Moment leider nicht aus. Und ich schwöre, ein halbes Jahr später siehst du irgendjemanden anderen mit dieser Idee herumlaufen.
Mm. Und das ist aber auch irgendwie das Befreiende daran, oder? Weil ich finde, es beschreibt so ein Gefühl von Wirklichkeit auch so gut. Weil man hat ja immer das Gefühl, dass alle anderen machen dann das, wo man selber eigentlich die Idee dazu gehabt hätte und sich aber nicht getraut hat oder nicht die Ressourcen dafür gehabt hat. Es war nicht die richtige Zeit dafür. Und dann ist es wieder befreiend zu sagen, naja, okay, super, die Idee hat jemanden anderen gefunden.
Und was ich voll cool finde, was da auch drinnen steckt, und dieses Gefühl habe ich wirklich, das muss ich nicht, das ist keine Floskel, so dieser kreative Überfluss. Es gibt so viele Ideen, die darauf warten, dass sie umgesetzt werden. Die schwirren überall herum. Es ist so esoterisch. Aber es fühlt sich echt so an. Also ich habe nie so dieses Gefühl, seit Jahren nicht mehr, dieses Gefühl von, oh Gott, ich hoffe, dass ich eine gute Idee haben werde. Mhm. Das habe ich einfach nicht. Sondern so, nein, besuch die. Du wirst immer eine gute Idee haben. Die Frage ist, und das ist ein riesengroßer Punkt, also die Struktur, diese Idee zu nehmen und dann in deiner Struktur, die du dir gebaut hast, das wirklich, also wirklich sagen, okay, du und ich, wir gehen jetzt zusammen den Weg bis zur Wirklichkeit, bis du wirklich da bist. Ne? Und das ist eher so die Auseinandersetzung, die aktueller ist. So. Wie schaffst du dir die Strukturen, die dir ermöglichen, diese guten Ideen dann wirklich, wirklich dann auch auf die Art und Weise umzusetzen, wie es der Idee auch gerecht wird.
Ja. Im Endeffekt. Das ist eigentlich genau der Punkt, wo wir auch jetzt gerade stehen, oder? Mhm. Also auch im Businessaufbau zu fragen, welche Strukturen brauchen wir? Und bei der Gilbert ist es halt viel mehr so, du musst dich jeden Tag hinsetzen, wenn du schreiben willst, musst du schreiben, du musst dich jeden Tag bereit machen zu schreiben, weil die Idee kommt dich irgendwann besuchen.
Ja.
Und wenn du jetzt aber nur im Bett liegst, dann geht's nicht, sondern du musst dich quasi vor den Computer setzen und schreiben.
Ja. Oder das machen, was du kreativ, wenn du malen willst, musst du jeden Tag malen. Mhm. Ja, das war ein riesengroßer Punkt, auch so dieses, die meiste Zeit tust du was, um nur in Wirklichkeit deinen Empfang zu aktivieren.
Deine Antennen zu aktivieren.
Weil die meiste Zeit, während du arbeitest, das ist extrem mühsam und das beschreibt sie nämlich auch, es ist extrem mühsam und es geht oft nichts weiter und es ist total repetitiv und man hatte immer das Gefühl, irgendwie, was tue ich da eigentlich? Und dann gibt es immer so diesen, Qualitätssprung, oder?
Mm.
Und da kommt entweder eine Idee oder es gibt einen Durchbruch in der Idee, die du schon hast, weil eine andere Idee noch dazukommt. Und das, ich muss schon sagen, also jetzt, wo wir gerade drüber reden, das Buch ist schon wirklich sehr cool. Was ist denn noch übrig geblieben?
Von dem Buch.
Kannst du was ist noch für ein Konzept bei dir?
Ja, ich habe vorher gesagt, das Buch hat mich am Anfang, jetzt wo ich es wieder gelesen habe oder wieder reingelesen habe, zumindest nicht so ganz gecatcht. Und dann hat es aber einen Teil gegeben, wo es mich total gecatcht hat. Und das war, es gibt ein ganzes Kapitel zur Angst.
Mhm.
Und das ist etwas, was uns auch jetzt gerade extrem begleitet, in dem Schritt, dass wir größer werden, dass wir neue Projekte machen, dass wir Dinge tatsächlich umsetzen wollen, die wir machen wollen.
Ja, und die Geldvolumen, also diese,
wo sich einfach
wird viel, viel größer, viel mehr Risiko, muss man gehen.
Viel mehr Risiko, aber auch viel mehr Risiko, weil wir nicht mehr, das muss man vielleicht kurz sagen, nicht mehr so stark in diesen Dienstleistungen denken und was wir anderen Leuten anbieten können, sondern viel mehr auch aus diesem kreativen Ideen herausdenken, welche Produkte können wir machen, wo wir selber sehr viel Kreativität reinstecken.
Mhm. Da kann man kurz sagen, also wir entwickeln uns gerade von Dienstleisterinnen im Bereich Podcasting, Hörbuch, Video hin zu einem Verlag.
Mhm.
Und wir entwickeln gerade ein eigenes Magazin, wir entwickeln eigenes Buch und ein eigenes Hörbuch. Also wir haben ein paar Projekte, die wirklich unsere eigenen Produkte werden, als Verlagsprodukte werden und
genau, und wo sehr viel mehr Kreativität von uns drinnen steckt oder sehr viel mehr Risiko drinnen
viel
steckt,
mehr Risiko.
Uns selber da zu zeigen auf eine Art.
Mhm.
Und was sie sagt über die Angst, und das habe ich sehr lustig gefunden, weil ich habe mich so ertappt gefühlt dabei, das wiederzulesen, ist, dass sie sagt, du musst mutig sein, du musst courageous sein, Und du darfst nicht dran glauben, dass du irgendwann fearless sein kannst, weil die Angst ist ganz wichtig. Die Angst zeigt dir an quasi, okay, da gibt es eine Gefahr, da gibt es ein Risiko, pass auf, wenn du über die Straße gehst, ein Auto könnte dich überfahren. Angst ist ein wichtiger Begleiter in deinem Leben. Das heißt, es geht nicht darum, die Angst aus deinem Leben zu verbannen, sondern es geht darum, die Angst in dein Leben einzuladen. Und dann macht sie so ein großes Ding draus zu sagen, jedes Mal, wenn sie ein neues kreatives Projekt startet, dann hat sie so eine Rede vorbereitet für die Angst und sagt dann, okay, du zwei, du und ich, wir zwei, wir gehen jetzt auf einen Roadtrip gemeinsam. Wir starten jetzt ein neues Projekt und ich weiß, dass du mitkommen willst und das ist auch vollkommen okay. Ich nehme dich mit, aber du bist am Beifahrersitz. Du darfst möglicherweise mal das Radio verstellen, aber nicht wirklich. Und was du auf gar keinen Fall tun darfst, ist, du wirst niemals, niemals ans Steuer lassen.
Das ist so ein gutes Bild.
Und das ist so toll, weil das ist so befreiend auch, eben nicht mehr zu glauben, okay, man wird irgendwann, wenn man wächst und wenn man die Dinge oft genug macht, dann hat man irgendwann keine Angst mehr davon. Nein, 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 die Angst ist immer da. Und die Angst ist immer da, wenn man sich, so nennt sie das dann, auf Unknown Territory einlässt. Also so eine kreative Reise ist immer eine Reise ins Unbekannte. Und die Reise ins Unbekannte bedeutet immer auch, dass Angst dabei ist. Ganz natürlich, die wird immer da sein. Du musst sie akzeptieren.
Das ist dann auch schön, nämlich, die Angst ist dann plötzlich ein Qualitätszeichen in deinem Leben. Dass wenn ich keine Angst habe, dann bin ich aber diese Komfortzone, dann bin ich offensichtlich so komfortabel, es ist alles so komfortabel, dass es keine Angst gibt. Nur was dann bei mir persönlich dann immer reinkommt, ist Depression, Apathie.
Die Angst, so, was zu verpassen.
Na, aber auch so, was tue ich mit meinem Leben? Also so, so kompletter Verlust davon. Von Vision und Sinn im Endeffekt. Und wobei es natürlich auch schon so ist, und das beschreibt ja eigentlich dieses Bild auch sehr schön, es ist die Dosis der Angst. Also wie viel Angst sitzt am Beifahrersitz? Also geht sie das nur aus am Beifahrersitz?
Ja, oder wie sehr übernimmt die, ich glaube, die Angst am Beifahrersitz, die kann schon groß sein.
Die spielt schon uroft mit dem Radio.
Ja, aber solange die nicht das Steuer übernimmt,
ja, die darf nicht das Steuer
ist übernehmen. Es vollkommen in Ordnung. Ja. Und die ist aber sehr, wenn man die nicht akzeptiert, dass die am Beifahrersitz da sitzt, dann übernimmt sie automatisch das Steuer. Und das passiert mir immer noch permanent. Und ich habe dieses Bild schon so groß gehabt, ich habe schon so eine Figur in meinem Kopf gehabt, so, ah, das ist die Angst. Das war so ein kleines Tierchen, das sitzt dann auf der Couch und dann habe ich tatsächlich auch so Gespräche geführt mit diesem Tierchen, so, hallo Angst, schön, dass du da bist, du darfst da jetzt auf der Couch sitzen und ich gebe dir irgendeinen Wollknäuel, mit dem darfst du spielen, easy cheesy, du bist jetzt mit dabei, alles gut, ich weiß, du hast viel Energie, du willst irgendwie permanent irgendwas, du willst permanent ans Steuer, dann nimm den Wollknäuel und spiel damit. Damit die Angst auch irgendwie beschäftigt ist. Und jetzt habe ich das schon so lange nicht mehr gelesen und so lange nicht mehr daran gedacht, dass in dem Moment, wo ich es jetzt wieder gelesen habe, mich total ertappt habe, wie sehr die Angst gerade übernommen hat. Und was für eine große Rolle die plötzlich spielt. Stimmt. Und wie lähmend das ist, wenn man nicht erkennt, dass die Angst das Steuer übernommen hat.
Weißt du, es ist so schleichend. Die kommt so schleichend daher. Irgendwie so, ich habe das, bei mir ist es oft so das Gefühl, ich habe die Dinge unter Kontrolle, ich hab meine Perspektiven geeicht, ich weiß nicht, aber meine Perspektiven stimmen irgendwie und mein Lebensrhythmus stimmt und so wie wir arbeiten, das stimmt auch irgendwie. Und es geht so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, Woche für Woche für Woche für Woche, wächst diese Angst dann plötzlich.
Sie wächst dann, nicht. Na, ich glaube nicht, dass sie na, wächst. Ich glaube, so sie übernimmt. So, sie schleicht sich so von hinten an und will dann von hinten das Steuer übernehmen. Und auf einmal hat sie das Steuer in der Hand und du merkst
und
das so, gar nicht.
Was tun wir da? Also was tue ich da eigentlich? Und da braucht es immer so, und das hast du mir letzte Woche gesagt, wir haben telefoniert in der Früh. Man muss ja dazu sagen, ich war jetzt 2 Wochen lang krank. So richtig Grippe, so grauslich. Und was natürlich als Selbstständige und Selbstständiger passiert, wenn man krank ist, das wissen eh vielleicht viele, die zuhören, vollkommener Stillstand. Ich bin im Bett gelegen und habe eigentlich jeden Tag darauf gewartet, dass es mir besser geht, damit ich wieder zum Arbeiten anfangen kann. Und irgendwann so ab Tag 4, 5, 6 habe ich einfach akzeptieren müssen, na, du bist wirklich so richtig, richtig, richtig krank. So, du stehst eine Stunde auf und bist komplett fertig und grauslich und ich will gar nicht auf Details eingehen. Und was ich dann natürlich gemacht habe, was jetzt nicht so besonders intelligent war, ich will uns da jetzt nicht zu weit wegholen, aber Was ich gemacht habe, ist, ich habe dann 2 Wochen lang Weltkriegsdokus geschaut.
Das ist das Intelligenteste, was man tun kann.
Ich bin jetzt absoluter Experte im Bereich des Hitler-Stalin-Pakts, falls irgendjemand was wissen will, ganz furchtbare Sache. Aber auf jeden Fall, wo ich hin will, alles steht, du liegst im Bett, nichts geht weiter, 100.000 Projekte liegen. Und ich bin dann raus und du hast, und die Tiris hat quasi alleine die Stellung gehalten, nur für Projekte, also du hast voll viele Dinge erledigt und danke dafür. Ich habe mich urgefreut, wie ich mitgekriegt habe, dass da trotzdem was weitergeht, weil die Gefahr dann immer ist, dass die zweite Person dann plötzlich auch da steht und sagt so, was tue ich jetzt eigentlich?
Ich habe immer, nur kurzer Einschub, ich habe immer mit dir telefoniert und dir gesagt, Andi, alles gut, alles ist in Ordnung, du musst gesund werden, ich übernehme das, überhaupt kein Problem. Ja. Und in dem Moment, wo ich aufgelegt habe, die Panik begonnen.
Oh Gott.
Oh Gott, wie soll das funktionieren?
Auf jeden Fall, der Punkt war der, und ich bin dann eben zurückgekommen mit dieser 2 Wochen Kriegsdoku durchschauen, Energie mit, oh Gott, wir müssen was weiterkriegen, das Hörbuch und Buch, also das was gerade unser dringendstes Projekt ist, da muss jetzt was weitergehen, da muss ich mit so einem Stress, mit so einem Angststress, einfach die Angst ist gefahren. Die ist mit mir aus dem Krankenstand rausgefahren. Mhm. Und dann bin ich bei dir angekommen und habe dir letzte Woche so Energie hingeworfen. Und dann haben wir telefoniert und dann hast du mir gesagt, Andi, bitte so geht's nicht. Also so können wir nicht arbeiten. Ich kann nicht. Also wir haben urviel zu tun. Mhm. Es hängt voll viel dran, unter Anführungszeichen, ja sicher. Also aus einer gewissen Perspektive hängt voll viel dran. Also wir müssen Akquise machen, wir müssen Kohle reinholen, wir müssen Projekte fertig machen, wir müssen halt voll viele Dinge tun. Stimmt, da hängt voll viel dran, nur, und jetzt kann ich das genau in dieser Metapher beschreiben, die Angst fährt gerade, die sitzt gerade am Steuer und so kann ich nicht arbeiten und so will ich nicht arbeiten. Das ist nicht der Grund, warum wir das miteinander tun. Und das war für mich echt so, das hat voll den Effekt gehabt bei mir.
Das ist schön.
Das ist voll angekommen. Und weil ich plötzlich gemerkt habe, und jetzt dieses riesen Ausholen im Endeffekt führt wieder dahin, in dem Moment hast du mir die Möglichkeit gegeben zu sehen, ah fuck, meine Angst fährt gerade mit mir, die sitzt da gerade voll am Steuer. Und ich schaue eigentlich nur zu und bin der Kommentator. Bla 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 bla. Vor dem, was sie tut. Das war eine Katastrophe. Und deswegen war das jetzt echt so bewusster Auseinandersetzung für mich am Wochenende, wieder meine Perspektiven einzupegeln. Warum machen wir das? Ich brauche dann immer so ultimative Perspektiven, so wie ist mein Verhältnis zwischen mir und dem Universum? Solche Dinge muss ich mit mir klären, damit ich wieder meine Perspektiven so richtig eineiche, damit ich Angst vom Steuer weggehen kann. Mhm. Und dann so, warum machen wir das eigentlich miteinander? Ja, weil wir einfach coole Sachen miteinander machen wollen.
Ja.
Weil wir haben nicht angefangen, miteinander zu arbeiten, um miteinander reich zu werden. Mm-mm. Wir haben miteinander angefangen zu arbeiten, weil wir miteinander coole, kreative Dinge umsetzen wollten. Und das funktioniert nicht, wenn die Angst fährt.
Mhm.
Aber das war eben, das finde ich uraktuell. Das ist eigentlich voll cool.
Total aktuell, ja.
Total arg.
Weil ich das nämlich für mich selber auch erkannt habe. Weil mir ist es natürlich genauso gegangen in diesen 2 Wochen. Ich habe zwar eine andere Perspektive gehabt, indem ich Prioritätenlisten gesetzt habe, zu verstehen, was kann ich alleine machen, was ist das Wichtigste, was muss getan werden, was kann noch ein bisschen nach hinten verschoben werden. Aber natürlich hat sich die Angst so von hinten reingecreept, weil die dann so schnell einfach da ist.
Und Angst dann halt auch extrem kreativ ist.
Ja, das ist auch lustig. Bei dem Buch gibt es ja auch so eine Geschichte, muss ich überlegen, wie das war, mit einem Hund.
Mhm.
Genau, sie sagt, wenn man die Angst alleine, genau, wenn man nicht kreativ ist, wenn man nicht sich beschäftigt, dann arbeitet das Hirn oder das arbeitet man trotzdem kreativ, indem man die Kreativität der Angst überlässt. Und die Angst ist dann wie ein Labrador, wie so ein Hund, den man alleine lässt. Und was macht er dann, wenn er alleine ist? Der zerpflückt einfach die Couch.
Das war wirklich sehr schön.
Das ist irgendwie so lieb, weil so, okay, die muss sich irgendwo festsetzen, die muss sich irgendwo festbeißen, die braucht irgendwas zum Beißen.
Und das ist aber schon schräg eigentlich. Ja, voll. Es braucht einfach einen gesunden, in Wirklichkeit habe ich tatsächlich das Gefühl, dass man, jetzt verallgemeine ich einfach so, aber so, ich möchte fast sagen, als Mensch braucht es irgendwo einen Ort, wo man einen ganz natürlichen Ausdruck für seine Kreativität schaffen kann. Mhm. Weil wenn man das nicht tut, dann frisst man die Couch.
Ja. Das Schöne an dem Buch von der Gilbert, finde ich ja auch, ist, dass sie Kreativität überhaupt nicht mit Produktivität verbindet.
Das stimmt.
Und das ist eigentlich total counterintuitive, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen Big Magic als das erste Buch in unserem Business-Podcast, um darüber zu sprechen, weil sie sagt, befrei dich von allen Produktionszwängen. Hör auf, darüber nachzudenken, wie du das Ding dann schlussendlich verkaufen kannst. Hör auf, darüber nachzudenken, wie du berühmt, erfolgreich, weiß nicht was, berühmt und erfolgreich werden kannst, sondern lass deiner Kreativität freien Raum, weil nur dann kannst du Dinge schaffen, die toll sind. Und dann nimmt sie auch dieses Eat, Pray, Love her und sagt, hätte sie drüber nachgedacht, dass das Millionen von Leuten, Leute lesen, hätte sie nie im Leben das Buch so geschrieben, wie sie es geschrieben hat. Und es ist total gegenintuitiv, wenn wir das hernehmen. Und trotzdem finde ich, ist das so ein bisschen wie die Basis auch von unserem Business, zu sagen, natürlich denken wir drüber nach, wie wir Dinge verwerten können. Natürlich müssen wir über einen Businessplan und unser Überleben nachdenken und vielleicht nicht nur unser Überleben, sondern eben wie wir Strategien erfinden oder umsetzen, wie wir uns Raum, Ressourcen, solche Dinge schaffen, damit wir diese Dinge tun können. Aber im Kreativen selber darf das dann sehr wenig Platz haben.
Das stimmt total. Und das ist aber die volle Herausforderung und das ist was, wo man tatsächlich über die Zeit und die Jahre für sich selber Strategien als Unternehmerinnen dann auch Strategien entwickeln muss, weil die Auseinandersetzung haben wir ja uroft. Also wo schafft man sie dann trotzdem nur so diese Freiräume, um kreativ zu sein, auf die Art und Weise, wie du sie gerade beschrieben hast, weil da kommen ja dann die Dinge raus, die man eigentlich machen will. Da ist man ja wirklich am kreativ am besten.
Ja, weil das auch so das Ding ist, was wir immer in, egal in welchen Institutionen wir gearbeitet haben, gemerkt haben, dass es so diese Kreativität in ihrem Beginn schon gekillt wird, weil, und dann gibt es immer so Zwänge von außen, das ist nicht möglich, weil da gibt es keine Ressourcen dafür, das ist nicht möglich, weil bla 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 bla.
Ja, ganz
und immer
Dynamiken.
So Zwänge von außen, die einen dann so einschränken, überhaupt irgendwas erschaffen zu können oder irgendwas verbessern zu können oder irgendwas Neues zu machen, in dem, wie es eh immer schon so war.
Aber das Kontraintuitive, und das verstehen eh voll viele Leute, die kreativ arbeiten, ist, und das war für mich die riesengroße Auseinandersetzung, genau das, nämlich zu verstehen, na, meine Kreativität, die muss nicht produktiv sein. Ja, und mit der Befreiung meiner Kreativität vor diesem Produktivitäts- und vor diesem Verwertungswahnsinn, den mir da immer dazu heftet, hat sie für mich tatsächlich einen Knopf gelöst.
Mhm.
Weil eben, wenn man keinen gesunden Zugang zur eigenen Kreativität gefunden hat, ist es halt auch sehr, sehr schwierig, ein Business aufzubauen.
Das auf Kreativität aufbaut.
Das auf Kreativität aufbaut. Und deswegen war das für uns auch so wichtig, ein Stepping Stone. Und so wie wir am Anfang dann gesagt haben, was ich lustig finde, ist, ich habe damals geglaubt, das ist die große Auseinandersetzung. Wenn das gelöst ist mit meiner Kreativität und mit unserer Auseinandersetzung mit Kreativität, dann rennt das Business auch.
Mhm.
Also so, das war mein Instinkt. Ja, und dann habe ich lernen müssen, okay.
Ein Business darüber aufzubauen ist nochmal
also,
was anderes.
Man muss dann auch was übers Business verstehen, um ein Business aufbauen zu können.
Ja.
Das ist dann wieder eine ganz andere Auseinandersetzung gewesen, die aber dann trotzdem wieder auf dieser, klingt super komplex, aber auf dem aufgebaut hat im Endeffekt. Auf jeden Fall.
Und
Recap,
dafür sind wir ja eigentlich da jetzt.
Wie viele Business What the Fuck Punkte, weil alles wird bewertet. Immer wir bewerten natürlich jetzt auch dieses Big Magic Book.
Nein.
Okay, die People darf man ja. Ich wollte sagen, eins von 10 Punkten, wie viele Punkte würdest du Big Magic geben?
10. Absolut, weil es war extrem wichtig für mich. Es war wirklich, wirklich wichtiges Buch für mich. Und es ist immer noch ein wichtiges Buch.
Mhm. Okay, ich glaube, das war eigentlich voll die nette erste Folge.
Ja.
Ja, finde ich gut. Können wir Schluss machen, oder?
Ja.
Wir hören uns jetzt wieder in 2 Wochen.
Bei Business What the Fuck.
Business, what the fuck. Tschüss, ciao.
Tschüss.